da war ich der einzige von den Jungs, der Zugang gewährt bekommen hat zu den Schlafgemächern von den Mädels. Saß ich dann da im hellblauen Vorderschlafanzug und die Mädels im hellrosane Vorderschlafanzug. Aber nach dem Sketch musste ich dann aber auch gehen.
Martin Schneider, der Comedian aus Hessen, hat schon als Bub gern Sketche vorgeführt und hatte dadurch entscheidende Vorteile, zum Beispiel im Schullandheim. Martin Schneider, der Mann, der auf der Bühne zum Madin wird, ganz langsam spricht und den seit gut 30 Jahren das Komische am Menschsein fasziniert. Im Promi-Talk spricht er über seine Anfänge, zum Beispiel über einen denkwürdigen Auftritt vor gerade mal 7 Zuschauern. Und ja, er sagt das wichtigste Wort seiner Karriere, Aschebäsche. Aber bei ihm klingt es natürlich viel schöner. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Martin Schneider.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Martin Schneider ist bei mir. Herzlich willkommen, Martin. Freue mich sehr.
Dankeschön für die Einladung.
Du hattest einen richtig aufregenden Auftritt oder vielleicht waren es sogar mehrere, das musst du mir jetzt erzählen, in Bad Segeberg.
Segeberg ist ja viele bekannt.
Ich wollte gerade sagen, bist du jetzt der neue Winnetou?
Oder bin nicht der neue Winnetou.
Schade, aber ich durfte
mich so ein bisschen fühlen, weil ich auf der Bühne stand. Gell? Und ich war zusammen mit Rüdiger Hoffmann, Frech Torge und Otto Walkes bei einem Comedy-Festival, kann man sagen, oder Comedy-Abend. Mhm. Das erste Mal auf der Bühne und für mich schon ein bisschen aufregend, da so waren, viele Leute.
Ich wollte gerade sagen, da, ich habe nur gesehen, da waren 8000 Zuschauer.
Und da geht einem schon ganz schön der Zappe, gell? Weil ich da auch gesungen habe und ich bin ja jetzt kein Sänger, aber ich habe so ein paar Liedchen auch mit dabei gehabt mit dem Gitarrist und wollte es da ausprobieren und deshalb war ich schwer nervös.
Und wie hast du es gemacht? Es gibt ja so Bühnentricks, dass man sich in der ersten Reihe 2, 3 raussucht, die nett gucken, die freundlich schauen und die spielt man und singt man dann so an, um diese Masse an Leuten irgendwie kontrollierbar zu machen, mental. Hast du solche Tricks auch?
Ja, also das mit dem guten Onkel, den man sich raussucht oder nette Tante oder so, das funktioniert in einem kleineren Rahmen sehr gut, gell? Aber wenn jetzt so viele Leute hast, kannst du kaum, die sitzen ja auch dann nicht direkt vor dir, gell? Das ist schon ein bisschen Abstand, da kannst du niemand einzeln oder schlecht so angucken und dich auf einen fokussieren. Ne? Das ist dann schon so ein Feld sozusagen, ein Energiefeld. Aber es hat super funktioniert. Das heißt, Leute waren sehr gewogen. Wahrscheinlich sind es sogar welche uns hingekommen, ist ja anzunehmen.
Verrückt.
Ja. Und es hat geklappt. Und wenn du natürlich dann auch diese Art von Energie nutzen kannst, ne, wenn die dann das zurückkommt, positiv, dann ist natürlich tolles Erlebnis.
Ja. Wie ist es, mit so einer Legende wie Otto Walkes auf die Bühne zu gehen oder zumindest mit ihm gemeinsam dann so einen Abend zu gestalten? Ist man da ganz ehrfürchtig? Ich meine, du kennst ihn lang. Du hast ja mitgespielt in seinen 7 Zwerge-Filmen. Also ihr seid jetzt ja schon länger miteinander vertraut. Aber ist das immer wieder was Besonderes dann?
Ja, für mich ist immer wieder ein Highlight. Ein Highlight, wenn ich Otto treffe. Man trifft sich ja eigentlich immer wieder mal. Das mit den Zwergen ist ja jetzt schon 20 Jahre her. Gell? Aber seitdem gab es immer wieder Produktionen oder hat mich auch schon mal daheim besucht. Gell? Es ist immer wieder total schön, weil er einfach so ein ganz unkomplizierter, netter Kerl ist. Ja. Gell? Einfach ein lieber Kerl, muss man einfach sagen.
Ist er denn so ein, weil er jetzt ja noch ein Stückchen älter ist als du, ist er einer, der einen dann so ein bisschen auch unter seine Fittiche nimmt und da so Tipps gibt? Oder war das immer gleich auf Augenhöhe, dass man sagt, das ist halt ein Kollege?
Also es ist immer noch jemand, der sehr, sehr viel Anteil nimmt auch an dem, was andere machen. Ganz neugierig immer, auch Backstage, oh, was macht der? Oder wenn jemand was Neues ausprobiert. Also er hat diese Leidenschaft und auch ist immer noch sehr dabei, auch damals schon bei den Zwergenfilmen, gell, war keiner, der jetzt irgendwie da über allem stand, sondern einfach seinen Spaß gehabt hat, mit jedem zusammen den Spaß auch an dem, was jeder Einzelne macht. Gell? Ja. Also das ist wirklich klasse.
Also wenn man ihn jetzt sieht, finde ich, dass man ihm immer noch anmerkt, dass er immer noch diese Freude hat.
Er hat die Leidenschaft, ja, auf jeden Fall.
Würdest du schon bestätigen, dass er das nicht macht, weil er irgendwie noch mal so ein bisschen raus möchte, weil es zu Hause langweilig ist? Nee, der hat immer noch diese Freude.
Auf jeden Fall, da ist noch der Funke da.
Mhm. Ja. War er denn ein Vorbild für dich früher? Ich weiß, dass Dick und Doof haben dich, glaube ich, angezündet. Also Oliver Hardy und Stan Laurel. Ich glaube, vor allem Stan war so deine Figur. Vielleicht reden wir erstmal über die beiden. Was die mit dir gemacht haben, da warst du ein kleiner Junge und hast es wahrscheinlich, wie ich auch, im ZDF geguckt. Freitags kam es, glaube ich.
Freitagabend, zwei Herren, Dick und Doof.
Ja.
Teilweise von Hans-Dieter Hüsch synchronisiert noch, gell, im ZDF. Aber ganz toll gemacht, finde ich. Und da war es wirklich so, dass mich damals schon Stan Laurel, also der Doof,
wie damals, wir es gesagt haben,
gesagt, am meisten unbewusst beeinflusst hat. Gell? Mhm. Und ich habe mich halt immer über die kaputt gelacht und damals schon irgendwie gedacht, es wäre schön, auch mal Clown oder Komiker zu sein. Man hat natürlich jetzt mit 7, 8 Jahren oder so noch kein konkretes Berufsbild. Ja. Man weiß nicht, was das bedeutet. Mhm. Aber Leute zum Lachen zu bringen oder einfach Blödsinn zu machen, das war damals schon verursacht, glaube ich, durch die beiden.
Jetzt macht man natürlich, also fast alle 7- oder 8-Jährigen machen natürlich gern Blödsinn. Die Kunst ist ja dann, das ins Erwachsenenleben mitzunehmen, die Leidenschaft. Und du hast es dann ja auch zum Beruf gemacht. Aber bleiben wir nochmal kurz bei Doof, also bei Stan Laurel. Was hat dich an ihm fasziniert? Der hat ja so eine ganz besondere Mimik. Und du arbeitest ja auch wahnsinnig viel mit deinem Gesicht. Kannst da die schönsten Verrenkungen und Grimassen machen. Was hat dich an dieser Figur Stan so fasziniert?
Ja, wahrscheinlich war es damals auch diese Ebene des Kindlichen. Ne? Ich war ja auch noch ein Kind und die beiden waren ja große Kinder. Gell? Zwar erwachsen vom Aussehen oder von der Erscheinung her, aber geistig betrachtet, mental Kinder. Und das hat wahrscheinlich also diese Resonanz erzeugt, vor allem mit Stan. Es war einfach dieses, und man hat sich halt kaputt gelacht, gell? Weil als Kind lacht man ja auch gerne über Erwachsene, denen irgendwas schiefläuft. Ja. Gell? Das ist einfach so. Gell? Musst nur irgendwie dumm hinfallen und dann lacht man schon als Kind. Gell?
Oder wie in den beiden zum 5. Mal das Klavier, diese ewig lange Treppe runterrutscht, die sie da abliefern müssen.
Aber auch heute noch, ich bin nach wie vor, ich gucke mir sehr, sehr gern die Filme an von den beiden, auch im Original. Das wird mir nie langweilig. Man entdeckt immer wieder neue Sachen, auch gerade bei Oliver Hardy. Gell? Auch so ein köstliches Spiel, hat ja auch so viel improvisiert. Also genial.
Und was er natürlich gemacht hat, wir müssen uns da jetzt nicht verlieren, aber was ich immer großartig fand, war dieser resignierte Blick in die Kamera.
Ja.
Wenn Stan wieder irgendwie, und dann immer dieser Blick, da hat er sich ja so verbündet irgendwie mit dem Publikum.
Ja.
Oder hat es zumindest versucht.
Genau.
Das war schon was ganz Spezielles. Ja. Jetzt hast du gesagt, der Bub guckt freitagabends im ZDF Dick und Doof. War, wie gesagt, auch für mich ein Pflichttermin. Mhm. Du bist aufgewachsen in Burgholzhausen, ist das richtig?
Burgholzhausen vor der Höhe.
Vor der Höhe, das heißt, es gibt auch noch ein Burgholzhausen hinter der Höhe.
Oder? Vor der Höhe bedeutet vor dem Taunus. Also das liegt praktisch noch am Rande der Wetterau und danach kommt der Taunus mit dem Feldberg als höchste Erhebung. Wir haben auch einen Feldberg,
wollte grade,
nicht nur ihr.
Ich wollte gerade fragen, ob du uns jetzt den Feldberg mopsen willst, aber ihr habt auch einen. Und die Wetterau ist bekannt für Obstbäume, Obst.
Genau, die Wetterau ist sehr fruchtbar, der Boden, ein lösshaltiger Boden. Mhm. Und gab gerade früher, heute nicht mehr ganz so viel wie zu meiner Kinderzeit, gell, noch sehr viel Obstbäume. Mhm. Also fast jeder im Dorf hatte noch entweder hauptberuflich oder nebenberuflich noch was mit Obst zu tun.
Das heißt, der Bub musste auch oder durfte, je nach Perspektive, Obst pflücken, wenn dann Erntezeit war.
Der ganze Tag auf der Leiter gestanden, dann Sauerkirsche gepflückt, Mirabelle gepflückt, Quetsche gepflückt.
Und war für dich Lust oder Last? Hast du gern gemacht?
Habe ich sehr gern gemacht. Habe ich sehr, sehr gern gemacht, ja.
Und das heißt, wenn es jetzt ideal läuft, hast du in deinem Garten auch noch ein paar Obstbäume und nimmst da ein Stück Kindheit quasi mit.
Genau.
Ja. Schön. Und du hast gesagt, diese Lust, Quatsch zu machen. Hat deine Familie da schon von profitieren dürfen? Sprich, warst du dann bei den berühmten Familienfeiern, wenn dann die Onkels und Tanten und Neffen zusammen saßen?
Ja, Familie eher nicht, gell, aber dann in der Schule, gell, wenn so Klassenfeiern waren, so als Teenager, dann hast du dann so ein paar Sketche aufgeführt. Also damals war ja Otto die absolute Nummer eins, auch für uns, gell?
Ja.
Und da hat man dann noch Sachen gemacht von Otto oder das, was die eigene Tante auf der Silberhochzeit gemacht hat. Egal was, das hat einfach alles ausprobiert.
Das heißt, du hast dich das getraut, weil als Teenager neigt man ja manchmal auch zur Schüchternheit und sich da dann hinzustellen und die Sketche zu spielen, war für dich spannend und angstfrei? Oder?
Also ich war sehr schüchtern, auf jeden Fall, sehr schüchtern, aber es war schon so, dass ich auch gemerkt habe, wenn ich da irgendwas mache, dass das erzeugt ein gewisses Interesse bei den Mädchen. Es war sogar so, dass ich im 7. Schuljahr war das, da waren wir auf Skifreizeit in Österreich. Und da war ich der einzige von den Jungs, der abends mal Zugang gewährt bekommen hat zu den Mädchen in die Schlafgemächer von den Mädels. Unter der Bedingung, dass ich eine kurze Nummer, also ein Sketch, vortrage.
War sprachlich jetzt ein bisschen.
Nummer hat man ja damals gar nicht gesagt.
Ja, nein, hat man nicht gesagt.
Und dann saß ich dann da im hellblauen Vorderschlafanzug und die Mädels im hellrosane Vorderschlafanzug. Aber es war alles. Nach dem Sketch musste ich dann aber auch gehen.
Es ging nur um die Kunst.
Ging nur um die Kunst, genau.
Und da hast du aber schon gemerkt, Mensch, mit Sketchen und mit Humor kann man was bewirken, kann man was erreichen. Und das hat dich dann wahrscheinlich motiviert, da weiterzumachen. Wann hast du denn tatsächlich gemerkt, das ist ja dann immer so der Schritt, dass du gemerkt hast, Mensch, da kann man ja einen Beruf draus machen.
Das war im Prinzip, also angefangen hat's noch während der Schule, da habe ich so auch Sketche selber dann geschrieben. Und es gab so ein Ereignis, das war so ein bisschen wegweisend vielleicht, und zwar meine Französischlehrerin, die Frau Henscheid, verheiratet mit dem Satiriker Eckart Henscheid. Die hat sich immer mal so über meine Entschuldigungen amüsiert, die ich ihr dann vorgelegt habe. Ab 18 durfte man die dann selber schreiben. Gell? Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, Herr Schneider, Sie sollen Schriftsteller werden.
Hast du ein Beispiel für so eine kreative Entschuldigung, die da für Reaktionen gesorgt hat?
Jetzt direkt parat nicht, aber ich habe es halt immer sehr ausführlich und habe dann so eine Seite und ziemlich weit ausgeholt noch und versucht das auch dann ein bisschen poetisch. aber jedenfalls hat sie mir das dann nahegelegt. Ne? Sie sollen Schriftsteller werden. Da habe ich gesagt, ja, wie macht man das? Und habe dann gesagt, könnte ich vielleicht mal ihr Mann was zeigen, gell? Mhm. Weil der war ja vom Fach.
Eckart Henscheid ist ganz berühmt, hat Bücher geschrieben, war bei dem Satire-Magazin Titanic.
Genau,
Also schon eine große Nummer.
Ja, und der hat mich dann auch tatsächlich eingeladen zu sich heim, zum Kaffee. Ich weiß es heute noch, es gab Kreppel.
Was ist Kreppel?
Krapfen. Mit Zucker, wie sagt man hier?
So Marmeladen für Berliner.
Berliner. Ja, so, bei uns Krapfen oder Kreppel in Hessisch. Und dann hat sich so ein paar Sachen angeguckt und hat gesagt, ja, er kann sich vorstellen, dass das als Kurzhörspiel verfilmt werden könnte, diese Sketche als Kurzhörspiele. Es gab damals die Sendung Funk für Fans auf HR3. Und auch Radioprogramm, sonntagsmorgen zwischen 8 und 12. Und da habe ich das eingeschickt. Und dann haben die tatsächlich das als Hörspiele produziert, also meine Sketche, die ich da eingeschickt hatte. Und dann habe ich da mal nachgefragt, ob ich selber mal was sprechen kann von denen Sachen, die ich da geschrieben habe. Und dann habe ich mich da aber ein bisschen sehr übernommen. Dann habe ich ganz viele verschiedene Figuren geübt, die ich dann selber spreche, auf Frauenrollen und so. Und ich habe den ganzen Tag schon daheim auf dem Acker, auf der Leiter beim Sauerkirchenflügge, gell, habe ich geübt. Und der Abend hatte ich einen Termin beim Hessischen Rundfunk, war total heiser, habe kaum was rausgekriegt, gell, und war so aufgeregt. Ich habe es alles auswendig gekonnt, aber ich hatte so einen Blackout gehabt.
Ja.
Also ich war wirklich eingeladen, um da mal so ein Sketch selber zu sprechen mit allen Figuren und bin dann aber auch rausgekommen, muss dann wieder, mein Text muss da rein. Ich habe mich so blamiert, gell? Es war so schlimm, ich bin da mit eingekniffener Schwanz raus, wie ein geprügelter Hund und habe gedacht, naja, es war ein Versuch, aber ich kann ja auch vielleicht Koch werden oder sowas.
Und die haben sich aber wieder gemeldet? Also die haben was in dir erkannt? Oder wie ging das weiter?
Also nicht aufgrund von dieser Aufnahme. Aber ich habe dann weiter so ein paar Sketchen mal geschrieben und eingesandt. Und dann konnte ich ein Praktikum machen. Aha. Mal beim Hessischen Rundfunk. 1986 war das, und während des Praktikums habe ich erst einmal gar nicht gewusst, was ich da eigentlich soll, weil man sollte eigentlich nur so Themen suchen für die Redakteure. Und es war eigentlich total langweilig, gell, in Zeitungen zu gucken. Und dann habe ich schon gedacht, ne, vielleicht sollte ich einfach morgen nicht mehr hingehen. Das fällt ja gar nicht auf. Aber dann bin ich, da hat mir jemand den Tipp gegeben, geh doch einfach mal raus, nimm was auf, ich gebe dir ein Aufnahmegerät, Fußgängerzone, mach irgendeinen Blödsinn, das kannst du doch. Und dann habe ich so eine Schwachsinnsumfrage gemacht mal. Und das war dann irgendwie, das schlug total ein da. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, gell? Mhm. Aber und dann hatte ich dann die Möglichkeit, immer mal wieder so einen Beitrag zu machen.
Ja, ja. Aber ist doch toll, dass der Blödsinn dich da wieder ein Stück weiter reingebracht hat. Genau. Ich weiß, dass du beim Hessischen Rundfunk auch Politsatire gemacht hast. Dass es da also noch eher so Richtung Kabarett ging, von dem du dich dann ja aber später ganz bewusst, glaube ich, auch verabschiedet hast. Mhm. Warum war das seriöse Kabarett nichts für dich, das also immer wieder auch das tagesaktuelle Politische aufgreift? Warum war es dann doch der Blödsinn, der dich einfach dabei gehalten hat?
Ja, die politische Satire oder das Kabarett, das habe ich eigentlich relativ schnell als ein bisschen langweilig empfunden. Also damals war es ja so, Kabarett war links.
Ja, ja. Ja.
Und du hast eigentlich immer so Fähnchenschwenker gehabt im Publikum. Gell? Da konntest du sagen, was du willst oder so. Und eigentlich haben sich ja nur die Namen geändert.
Ja.
Aber von der Struktur und was so passiert, das war ja eigentlich immer selber. Du hast nur die Namen ausgetauscht und mich hat dann eigentlich mehr so, dass der Mensch an sich interessiert, wie er funktioniert, auch so was er denkt und wie er sich selbst immer Fallen stellt und scheitert.
Das Komische
daran. Genau, ja. Und jetzt nicht sich über andere irgendwie zu markieren oder sagen, das ist ein Idiot, das ist ein Depp, das ist ein Arsch. Entweder haben die Leute das sowieso selbst so empfunden schon oder nicht, aber dann, aber das fand ich dann gar nicht mehr so spannend, sondern eher eine Figur zu entwickeln, an der auch selbst dann, an der direkt dann die Komik stattfindet.
Mhm.
Also eigentlich ein Komiker, eine komische Figur zu entwickeln.
Mhm.
Das war so mein Wunsch.
Das ist dann der Martin? Nichts Menschliches fremd ist, der auch wirklich, dem auch komische Sachen passieren und der das dann auch mit Selbstironie natürlich auf die Bühne bringt. Wann hast du für dich da dann auch es gibt ja dieses Buch, Die Entdeckung der Langsamkeit. Ich meine, das hast du natürlich für dich dann auch perfektioniert. Der Martin, der ist ja ganz langsam und, ne, und so und ein bisschen sperrig manchmal auch. Wann hast du gemerkt, dass das hervorragend passt zum Dialekt, natürlich auch zur Mimik und zu den Themen? Wann hast du das alles zusammengebaut zum Martin?
Ja, das war schon ein Prozess. Also es ging eigentlich relativ schnell bei meinem zweiten Bühnenprogramm. Da hatte ich so ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte mal damals also ein Seminar gemacht bei einem Schauspiellehrer, der, ich weiß jetzt nicht, wie ich das kurz und knapp, wir haben jetzt keine 3 Stunden Zeit. Gell?
Nicht wirklich.
Jedenfalls hat er mir so vermittelt, diese Karikaturen, die ich im ersten Programm gemacht habe, noch war so ein Typenprogramm, sagen wir mal so ein Macho oder ein Verklemmter. Aber die waren halt sehr stereotyp und so, wie man halt so Karikaturen anlegt, auf bestimmte Eigenschaften reduziert. Gell? Der eine verklemmt, der andere macho und so. Und er hat mir das so gespiegelt, dass es ja eigentlich sehr, sehr langweilig ist, Leute so darzustellen, gell, so schablonenhaft, dass es eigentlich viel interessanter wäre, viel spannender, jemanden darzustellen mit viel mehr Facetten und auch nicht total festgelegt, freier, ein bisschen offener. Das heißt, es ist ja schon auch ein Statement, gell, was du abgibst auf der Bühne, wenn du jetzt sagst, guckt euch den Typ an, der ist so und so.
Ja.
Aber es heißt ja auch, er kann sich nicht mehr ändern.
Mhm.
Und oder es ist ja im Prinzip auch fast schon eine Weltanschauung, die dahinter steckt. Gell? Mhm. Will es jetzt nicht zu groß machen, aber wenn jetzt auf der Bühne bei einem ganzen Programm ist es schon was anderes, wenn du jetzt auch eine bestimmte Entwicklung vielleicht sichtbar machst. Mhm. Gell? Oder einfach nur auf die Bühne kommst und wenn du jetzt wenn du auch mit den Leuten direkt agieren willst, mhm. dann kannst du das besser, wenn du jetzt nicht total in einer Karikatur befangen bist. Mich hat das ein bisschen überzeugt oder mich dann motiviert dazu, eine Figur zu entwickeln, die nicht total festgelegt ist, die sich selbst auch entwickeln kann. Man selbst wird ja auch älter. Ja. Und warum soll dann die Figur sich nicht auch entwickeln?
Was würdest du sagen, welche Entwicklung hat der Martin genommen in den letzten Jahren? Was war das Wichtigste, was er vielleicht gelernt hat oder was du ihm sozusagen beigebracht hast? Also ist es thematisch, dass der halt älter wird und dass dann auch einfach andere Themen eine Rolle spielen, als wenn er jetzt 30 ist und aufs Leben schaut?
Das auf jeden Fall. Gell? Also jetzt geht es in meinem Programm auch mal um eine Darmspiegelung. Gell? Die kann auch sehr lustig sein. Gell? Abgesehen davon kann ich wärmstens empfehlen. Gell? Ja. Nee, klar, die Themen ändern sich und der Martin kriegt auch ein bisschen mehr Souveränität mit der Zeit. Also er kann auch mal was erklären, ne, ein bisschen was vermitteln. Mhm. Aber ich probiere schon auch immer noch so ein bisschen dieses etwas kindliche, auf jeden Fall offene, so einen offenen Zug auch beizubehalten. Ja. Aber natürlich kann auch die Figur oder wird die Figur zwangsläufig ein bisschen reifer, in Anführungszeichen.
Ich finde ja schön, wir hatten ja schon gesprochen, ne, über jetzt Dick und Doof. Da war ja auch das Kindliche ein Element, das natürlich schön geblieben ist. Ja. Und ich glaube, dass das auch gut zu Martin passt. Aber du hast auch gesagt, er kann manche Dinge auch erklären. Und ich habe was gehört von dir, dass Martin zum Beispiel über Angst spricht. Und das quasi wie in so einem kleinen Seminar, oder ich glaube, du bist da auch als Sprecher, kann man dich ja da auch buchen, als Speaker, der dann ein Thema dann auch behandelt. Da ging es um Angst, vom, keine Ahnung, Profi-Angsthasen zur Rampensau. Und da waren schon auch ernste Inhalte drin. Natürlich immer von Martin sehr lustig verpackt. Aber lass uns vielleicht das Thema mal anschauen. Das Thema Angst und wie man sie überwinden kann. Wie intensiv hast du dich damit dann auseinandergesetzt? Hast du nur zurückgeschaut halt auf deine eigenen Urängste oder hast du dich da eingelesen?
Ja, Thema Angst begleitet einen Bühnenkünstler, denke ich mal, die ganze, in Anführungszeichen, Karriere über, glaube ich schon. Also am Anfang natürlich extrem, weil ich habe ja schon gesagt, eigentlich im tiefsten Innern bin ich sehr schüchtern oder zurückhaltend. Und es braucht ziemlich Überwindung, sich vor Leuten hinzustellen. Und es ist ja irgendwie pervers, gell? Also wenn wir zwei uns unterhalten, ist ja noch normal, gell? Aber wenn du jetzt vor ein paar hundert Leute oder ein paar tausend Leute stehst, dann ist es eigentlich schon pervers, ist was Unnormales. Ja. Gell? Ja. Und gerade wenn man so ein bisschen eigentlich eher zurückhaltend ist, dann brauchst du da schon eine bestimmte Überwindungsenergie oder so einen besonderen Schub. Gell? Auf der anderen Seite hast du auch sehr viel Nervosität und Angst vorher. Gerade wenn du jetzt am Anfang schon noch nicht erfahren bist, ja. Gell, du denkst, ach, du stirbst. Gell, und das, was, warum hast du dir das ausgezogen? Gell, dass du jetzt, und durchlebst auch auf der Bühne natürlich teilweise Katastrophen, gell, weil am Anfang natürlich noch niemand zu dir kommt. Ich weiß noch, mein erster Auftritt 1990 in Mainz im Unterhaus. Das war ja eine renommierte Bühne, ja, damals auch gewesen. Und ich war überhaupt noch nicht so weit, ja, da zu spielen eigentlich. Aber weil die mich kannten vom HR3, habe ich das Glück gehabt, so schnell eingeladen zu werden. Aber eigentlich war es eher ein Unglück für mich. Weil wenn dann natürlich auch noch nicht so viele Leute kommen, dann stehst du dann da vor, ich glaube, es waren 7 Leute.
Sieben Leute. Wie viel davon Verwandtschaft?
Keine Verwandtschaft, aber 2 Geschäftsführer, 2 von der Presse und 3, glaube ich, normale Leute, die das sich angucken wollen. Und jetzt kann man sich natürlich ausrechnen, dass da keine wahnsinnig tolle Stimmung entsteht.
Du hast es durchgezogen.
Ja, ich habe es durchgezogen. Das musstest du durchziehen. Aber natürlich, wenn du am Anfang bist, hast du keine Erfahrung, wie man damit umgeht. Man wird immer schneller und schneller vor lauter Nervosität. Man will eigentlich nur fertig werden. Gell? Und spielt die Sachen auch nicht wirklich schön dann aus und hetzt dann dadurch.
Das ist ja gerade bei der Figur Martin natürlich absolut kontraproduktiv. Martin braucht seine Zeit und nimmt die sich ja normalerweise auch. Und dann, oh Gott. Aber ist es nicht so traumatisch, dass man sagt, ich habe es doch jetzt wirklich probiert, aber lasst gut sein.
Ich hatte ja noch andere Termine in meinem Kalender stehen. Die musste dann, und die waren dann halt auch nicht ganz so katastrophal. Gell? Der Anfang war schon schwierig, aber auch hat natürlich auch einen besonderen Reiz gehabt, gell, weil die Leute auch auf der anderen Seite keine Erwartung hatten.
Das stimmt, ja.
Und teilweise wurde man dann auch total gefeiert. Gell. Man wusste dann auch nicht, warum, aber
du hast gesagt, es braucht irgendwie so eine Energie, die dich da schubst, dass du sagst, du überwindest diese Angst und diese, weil du hast ja auch schlau gesagt, es ist eine unnatürliche Situation eigentlich, sich da hinzustellen und die Leute gucken einen die ganze Zeit an, können jede Sekunde bewerten. Was war denn bei dir diese Energie, die dich da so motiviert hat und die dann doch größer war als die Angst?
Naja, wenn ich jetzt, wie gesagt, so zum Ursprung zurückgehe, wahrscheinlich waren es am Anfang die Mädels, gell?
Ah, okay.
Oder später die Frauen, gell? Das hat sich natürlich jetzt bisschen, was ist das Wort, verallgemeinert, nicht verallgemeinert, aber also ich habe natürlich einfach den Spaß daran entwickelt, Leute zum Lachen zu bringen. Gell, ob das jetzt Frauen oder Männer sind. Aber ganz am Anfang könnte es vielleicht schon sowas gewesen sein, dass man besonders Augenmerk auf das Weibliche, den weiblichen Teil des Publikums gelegt hat. Weiß ich nicht.
Aber wenn man schüchtern ist, dann ist ja auch immer die große Gefahr, dass man eben grandios scheitert. Also das denkt man sich ja dann selber aus. Die Leute im Publikum sehen das ja meistens gar nicht so. Ja. Aber man selbst hat ja Angst, da zu scheitern und dann, dass sich das ins Gegenteil umkehrt. Dass man eben nicht der strahlende Held auf der Bühne ist, sondern der sich da irgendwie lächerlich macht. Oder weiß nicht, was du dir in den schlechteren Szenarien so ausgemalt hast. Wann konntest du sagen, jetzt bin ich mir meiner Sache sicher, der Martin ist auch, man spricht schon über den und dann kam ja der Aschebeche und sagst du mal bitte, ich kann es nicht so gut, Aschebeche, wie sagt's Martin?
Ja, damals, als das Wort sozusagen das erste Mal aus meinem Mund kam, das war ja als, sagen wir mal so, als Trigger für Frauen gedacht. Okay? Ja? Ich habe Frauen das ins Ohr gesprochen. Also in diesem in dieser ersten Nummer damals. Mhm. Gell?
Dann musst du es jetzt aber auch nochmal mit der alten Erotik sagen, sonst hänge ich hier voll in der Luft.
Ja, jetzt muss ich ein bisschen abstrahieren, gell? Wenn ich dich jetzt so vor mir habe. Das ist
kein erotischer Zauber im Raum.
Dann stelle ich mir mal vor, die Frau, die ich, die sich ihre Zigarette anzünden wollte. Mhm. Gell? Und ich ihr dann mein Feuerzeug hingehalten habe mit der maskulinen Stichflamme und dann Feuer gegeben und dann als Bonus noch zugeflüstert habe, ich habe auch noch ein Alge Beige.
Das ist schön.
Ja, so. Genau. So wurde das geboren ungefähr.
Genau. Ja. Und ja. Ich wollte dich da jetzt auch gar nicht groß nötigen, aber der hat natürlich wirklich, das war dann irgendwie so dein Markenzeichen eine Zeit lang mal. Und sowas
das
ist
wird
ja,
wahrscheinlich oder irgendwann wird immer auf dem Grabstein stehen. Ja, gell?
Aber sowas war natürlich gut, um aus diesem eher unbekannten Anfängerstatus dann weiterzukommen, dass die Leute, ey, der ist gut, das ist der mit dem, so, du weißt schon. Und nochmal zum Thema Angst. Du hast ja gerade gesagt, für dich gab es durchaus eine Motivation, auf der Bühne zu bleiben. Aber was rätst du denn, wenn du jetzt so fast wie so eine Art Seminar machst mit deinem Publikum? Was rätst du denn wirklich Menschen, die mit Angst zu kämpfen haben? Gibt's da seriöse Tipps in Anführungszeichen, die einem wirklich vielleicht im Leben helfen können, solche Startängste zu überwinden?
Ja, bei mir persönlich ist sehr effektiv, wenn ich körperlich, also vor der Show tanze oder singe, vor allem dehnen und stretchen, gell? Auch also ich meditiere auch ab und zu, gell? Ja, also ich, für mich persönlich habe ich so einige Tools jetzt entdeckt, gell? Wenn es einmal auch mal so, es passieren einem ja im Leben auch nicht nur immer die allerschönsten Dinge, gell? Aber du musst natürlich, egal was passiert oder also was dir vielleicht gerade widerfahren ist, wenn sich, was weiß ich, die Freundin getrennt hat oder so, gell? Dann musst du da abends auf die Bühne, gell? Und das Gute ist aber, dass du wirklich dann daraus auch gelernt hast, diese Energie, die ja eigentlich eine ziemlich schlechte Energie dann ist, gell, wenn man traurig ist oder so. Man kann kaum atmen vielleicht, denkt man, weil es einem so wehtut. Aber man ist gezwungen, auf die Bühne zu gehen und du hast dann die Erfahrung, dass du wirklich sozusagen den Stecker drehen kannst von Minus auf Plus. Und dass du dann also die Energie auch aus dem Publikum für dich nutzen kannst. Ja. Gell? Wenn du es hinkriegst, auch mit einer gewissen Positivität auf die Bühne zu gehen.
Ja. Hast du schon mal aufgrund privater oder äußerer Ereignisse, die dich so belastet haben, dass du eben nicht gut damit umgehen konntest, hast du schon mal Auftritte abgesagt aus genau dem Grund?
Nee.
Immer. Du spielst immer, egal quasi in welchem emotionalen Zustand du bist.
Ja, also das, wie gesagt, das habe ich eigentlich immer so empfunden als auch so eine gewisse Chance oder eine Möglichkeit, damit umgehen zu können. Gell? Oder einfach auch so, dass du wirklich lernst, du bist im Prinzip schon der Meister deiner Gefühle und deiner Gedanken, wenn es drauf ankommt.
Ja.
Wenn du es einfach musst und dann kannst du das auch. Das heißt nicht, dass man das total, dass man das dann die ganze Zeit ausblenden muss oder so. Gell? Aber du lernst damit umzugehen und auch generell das für dich zu nutzen. Also einfach, indem du auch erkennst, dass du nicht ganz dem, was außerhalb von dir passiert, ausgeliefert bist.
Das ist wahrscheinlich ein ganz gutes Gefühl, dass man so ein bisschen die Kontrolle zurückbekommt, wenn so negative Gedanken da sind oder Gefühle. Kann man das dann aber auch nach dem Auftritt noch weiter, hat man da auch noch die Zügel in der Hand oder fällt man dann wieder in ein Loch? Wie erlebst du das?
Ja, es ist jetzt, also es ist auf jeden Fall eine Stärkung auch für einen selbst. Aha. Ja, weil man sich auch emotional stabil fühlt. Mhm. Gell? Das heißt nicht, dass man die Emotionen beiseite schiebt oder so, aber einfach, dass du die so kanalisierst, dass es in dem Moment gut ist. Mhm. Ja? Und natürlich kannst du dir immer, also jetzt abseits von der Bühne, immer auch einen Raum suchen, in dem du dich dem mal hingibst, gell? Ja. Auch deiner Trauer oder deinem Schmerz und so. Gell? Aber man lernt schon einfach so damit umzugehen und sich dann nicht von den Sachen wegspülen zu lassen. Mhm. Gell? Dass einen irgendwie zu sehr aus der Bahn wirft oder so.
Das hast du vorher gesagt, für einen Bühnenkünstler spielt Angst immer wieder eine Rolle, weil man die wahrscheinlich immer so im Gepäck hat, wenn man da wieder rausgeht und vielleicht nicht so richtig weiß, wie ist die Energie heute, kriege ich die so zum Lachen, wie ich's gerne hätte. Aber es klingt schon auch an, dass du mittlerweile mehr Energie rausziehst aus dem, was da passiert zwischen dir und dem Publikum. Ist das so? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, auf jeden Fall. Also auch schon immer. Mhm. Also es war schon immer so, dass ich gesehen habe, wenn das Publikum reagiert und lacht, dann geht es mir natürlich nach so einer Show also total super. Ja. Gell? Aber ja, es hat beide Seiten halt. Mhm. Gell? Mhm.
Ja. Also ich finde ganz interessant, dass du deine Programme mittlerweile fast ja manchmal so ein bisschen wie Seminare auch aufgebaut hast, wo man eben zum Beispiel jetzt das Thema Angst, und ich glaube, das ist schon was du den Leuten auch mitgeben kannst, dass man so seine negativen Gedanken auch ein bisschen kontrollieren kann und vielleicht auch umwenden. Es gab mal, glaube ich, eine schöne Szene, ich weiß nicht bei welchen Dreharbeiten, aber da hat dir ein Regisseur, wenn das so stimmt, gesagt, Martin, stell dich neben dem Baum und sei glücklich.
Genau.
Und du hast es dann auch so empfunden, oder? Diese Regieanweisung hat glücklich gemacht.
Das war die schönste Regieanweisung, die ich je bekommen habe von einem Regisseur.
Ja.
War wirklich wortwörtlich genau so. Das war damals während der Comedy Factory, glaube ich, damals, die wir in München gedreht haben, während so einem Sketch. Und ich erhielt einfach die Anweisung, Martin, du stehst jetzt einfach da neben dem Baum und bist glücklich. Dann habe ich gesagt, ja hier, wenn das so einfach ist, okay, dann machen wir das halt. Gell? Und ja, es ist ja lustig, aber im Prinzip ist es eigentlich so einfach. Mhm. Gell? Nur man macht sich das viel zu selten bewusst, dass man selbst der eigene Regisseur ist von seinem Leben, von seinen Gefühlen, von seinen Gedanken. Also, dass man selbst das Heft in die Hand nehmen kann. Man kann nicht alles steuern, natürlich. Also, was von außen auf einen zukommt, das hat man nicht alles in der Hand. Gell? Aber wie du damit umgehst, das dafür bist allein nur du selbst verantwortlich. Mhm.
Und wenn ich dich richtig einschätze, dann bist du ein Mensch, jetzt, wir haben ja schon gesagt, 8000 Menschen da auf der Bühne in Bad Segeberg mit Otto und der ganz große Rummel. Und jetzt sprechen wir hier über dich, aber viel auch natürlich über die Bühne. Und wenn du mal Kraft brauchst, ich glaube, dann ist es auch immer noch der Baum, oder? Der für dich immer noch so ein Glücksort sein kann. Wir haben ja gesagt, du bist in der Wetterau groß geworden, Obstbäume, viel Obst gepflückt. Ist es so, dass du gern in die Natur gehst und da dann auch sagen kannst, da bin ich mal ganz Martin Schneider und kann den Martin auch mal ein bisschen loswerden?
Also die Naturerlebnisse sind für mich immer noch immer noch die Höhepunkte eigentlich. Ja. Oder natürlich auch Erlebnisse, die man mit Menschen hat, aber es gibt Naturerlebnisse auch heute noch. Gell, da kriege ich Gänsehaut. Gell, ja. Da gehst du raus. Gerade morgens, wenn man so ganz früh am Morgen rausgeht und dieses erste Licht, die Sonne aufgeht und man hört jetzt Kuckuck oder Nachtigall und also das ist was, das berührt mich immer noch total. Das kriege ich hier so richtige Schauer.
Man sieht sie richtig an, ja. Das ist richtig bewegt. Das heißt, du versuchst es, auch wenn du bist so viel unterwegs, aber findest du für dich die Momente, auch wenn du zum Beispiel auf Tour bist in fremden Städten oder so, findest du den Wald dann?
Ja, man ist ja meistens am Wochenende unterwegs oder spielt am Wochenende und manchmal, also jetzt auch letzte Woche, da war ich also vor 2 Wochen in Schwerin und Wittstock und dann habe ich auch noch ein paar Tage verlängert und bin dann in der Gegend ein bisschen einfach umhergestreift und dann auch nochmal Richtung Prignitz an der Elbe. Das sind alles so wunderschöne Gegenden. Dünn besiedelt und die Natur kann sich da noch ziemlich entfalten, gerade jetzt im Frühling, gell, wenn da alles explodiert und die Vögel und das ist einfach Ekstase.
Ja. Und kannst du da dann auch, ich habe es gerade schon kurz angesprochen, kannst du da dann auch den Martin so ein bisschen wegsperren und mal wirklich nur du sein? Oder bist du immer eigentlich auch kreativ und setzt immer gleich wieder Ideen zusammen, die vielleicht im nächsten Programm auftauchen könnten oder so? Wie viel Ruhe gönnst du dir vor dir selber?
Ach, das gelingt mir eigentlich schon, also gerade wenn ich jetzt so eine tolle Natur um mich rum habe und so. Wenn man natürlich einen Termindruck hat oder planen muss oder man muss das und man hat viel auf dem Zettel, kann es natürlich sein, man ist ein bisschen abgelenkter, gell, aber ich versuche eigentlich, dass das nicht zu überhand nimmt, also dass ich auch relativ viele Lücken habe für mich.
Ja. Wir haben einen sehr schönen Park hier vor dem Funkhaus. Fußläufig zu erreichen, Martin.
Ich habe schon gesehen, schöne Bäume.
Ich zeige dir gern den Weg zu den Bäumen. Ja, ist wirklich schön. Martin, ich danke dir, dass du da warst und dass wir...
Das ist schon vorbei.
Ja, dass wir in Ruhe sprechen konnten.
War doch gerade der Anfang.
So kommt es mir auch vor. Ich wünsche dir tolle Naturerlebnisse. Ich wünsche dir großartige Momente auf der Bühne.
Danke.
Und schau mal wieder vorbei. Vielen Dank.
Ja, danke auch, gell? War sehr nett mit dir.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.